Willkommen bei Business Class. Ich bin Leo Ginsburg und heute ist bei mir Philipp Westermeier zu Gast. Philipp ist Gründer und Chef des Digitalunternehmens OMR. Wir sprechen über seinen Weg zum Unternehmer, über seine Zeit in New York City und warum er gerne mit Starkoch Tim Melzer ein Eis herausgebracht hätte.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Hallo Philipp.
Hi.
Was ist das Beste daran, Unternehmer zu sein?
Große Freiheiten und eine gewisse Unabhängigkeit zu haben.
Ja. Und Schlechteste?
Tendenziell natürlich immer ein größeres Risiko zu tragen und mit sich an viel Verantwortung gewöhnen zu müssen und auch in Verantwortung zu tragen, wenn mal was nicht so gut läuft.
Wenn wir jetzt gleich über deine Karriere sprechen und dein Unternehmen und was du so alles gemacht hast, OMR, für die Leute, die sich irgendwie jetzt gerade denken, keine OMR, was ist das für ein Unternehmen, kannst du kurz Elevator-Pitch machen, was macht ihr?
Am Ende ist sozusagen die ganz bodenständige Erklärung, wir sind ein Fachverlag für das Thema Digitalwirtschaft im weitesten Sinne und produzieren einmal im Jahr als eine wichtige Säule ein großes Festival, 70.000 Besucher zum Thema Digitalwirtschaft und Marketing hier in Hamburg. Dann haben wir einen Podcast-Arm als zweite Säule, produzieren und vermarkten wir sehr viele Podcasts, über 100 Stück. Das dritte ist, wir machen Weiterbildung in verschiedensten Formen, von Online-Academy bis zu Studien, Weiterbildung für Leute, die gerade auf der Suche nach einem Job sind und so weiter. Und das vierte ist Softwarebewertung. Also wir versuchen Firmen oder Menschen in den Firmen natürlich dabei zu helfen, die richtige Software auszuwählen, egal für welche Kategorie, von HR-Software über Buchhaltungssoftware, Abrechnungssoftware, Marketing-Software, was immer es gibt. Es gibt hunderte von Softwarekategorien und wir sorgen dafür, dass alle Softwareanbieter, Produkte, Vendoren gelistet sind und bewertet werden. Vielleicht vergleichbar mit, was ihr bei Idealo habt bei Springer, ist dann aber da fehlt ja Software. Das machen wir für Software mit, inklusive noch nicht nur Preisvergleich, sondern auch echten Bewertungen von Menschen, die es wirklich kennen und nutzen. Da kann man sich vom Kauf halt informieren. Das sind die vier großen Säulen und dann haben wir noch einen Bereich Jobs, also wo wir eine Jobbörse haben und irgendwie verschiedene Personalthemen abdecken. Und wir haben eine Tochtermarke, die heißt Finance Forward. Insgesamt ist diese Firma jetzt so ungefähr 400 Leute groß.
Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt den Podcast schon lange hören, die kennen wahrscheinlich Ohne Aktien wird schwer, euer Finanzpodcast.
Ja.
Also Shoutout an Noah jetzt in dem Fall.
Ja, absolut.
Sehr guter Podcast. Verstehen deine Eltern, was du machst?
Ja, also jetzt nicht im Detail, aber mein Vater zum Beispiel hört den OMR-Podcast auch sehr regelmäßig und freut sich immer, dass wir, auch wenn wir gar nicht telefonieren und ich ihn nicht besuche, er weiß, was ich mache und man sich nah ist. Insofern, klar, das versteht er sogar an der Stelle sehr gut. Ob jetzt alle Details, alle Leute, mit denen wir so auf dem Festival zu tun haben oder das Software-Bewertungsthema ist ja doch ein bisschen jetzt für Leute, die nicht aus der Digitalwelt kommen und wissen, dass online mittlerweile alles bewertet wird und Reviews vor allem gemacht werden, sind die vielleicht jetzt ein bisschen weiter davon entfernt, aber eigentlich schon.
War das eigentlich für dich immer klar, dass du Unternehmer werden willst, dass du was gründen willst oder war das eher zufällig?
Es war immer schon so eine Option, die ich so im Kopf hatte, wenn ich so als Jugendlicher oder so Anfang 20-Jährige geguckt habe, was könnte man so machen, da war das so in meinem Kopf, da gab es halt Leute, die mich da gewisserweise inspiriert haben, irgendwelche Figuren, die damals in der Wirtschaft unterwegs waren, aber es war auf jeden Fall nicht total klar. Also ich habe ja auch angefangen ganz normal bei einem Verlag in Hamburg, Gruner und Jahr damals, oder Bertelsmann, heute sicherlich noch bekannter, relativ normal im Angestelltenverhältnis als Assistent vom damaligen Chef von Gruner und Jahr Bertelsmann Vorstand zu arbeiten und hatte da in der Zeit zum Beispiel klar die Hoffnung, ich mache jetzt hier auch eine Karriere und dann ist man ja immer auch so ein bisschen in dem Tunnel drin von dem, was man gerade macht und da war ich dann schon so, oh Mensch, jetzt hier so, gibt so tolle Assi-Karrieren ja. Jetzt danach wird man dann bestimmt gefragt, diesen jeden Job im Konzern zu machen, das fand ich dann auch interessant und dann habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass diese ganze digitale Startup-Welt 2.0, also nach der Dotcom-Blase, die habe ich verpasst, da war ich zu klein oder zu jung, aber dann kam ja diese StudiVZ-Welle und die hat mich dann eigentlich aus dem Konzern rausgeholt und wieder erstmals in die Unternehmerwelt gebracht, weil ich da dachte, Mensch, das ist ja krass, jetzt so gleichaltrige Leute damals gründen, StudiVZ gründen, andere Plattformen werden da schnell erfolgreich und das war halt einfach relativ einfach möglich. Du konntest bei Google irgendwelche Seiten hochoptimieren über SEO. Das ging alles verhältnismäßig einfach. Es war wirklich ein Bruch da. Eine neue Welt tat sich auf und da bin ich dann reingefallen. Das war einfach gutes Timing auch.
Als du Vorstandsassistent warst bei so einem Riesenkonzern, wenn du zurückschaust, was waren denn so deine größten Learnings oder was nimmst du da mit aus der Zeit?
Also man hat da schon die Chance gehabt, sehr, sehr viele Leute kennenzulernen, weil ich ja mit den meisten Leuten auch hantiert habe, mit denen mein Chef zu tun hat und der war ja nun mal der Chef des Unternehmens. Insofern bin ich da einfach vielen Leuten begegnet und habe viele Sachen sehen können. Operativ machen tust du da ja gar nicht so viel. Also du schreibst Protokolle, machst irgendwelche Charts, aber du kriegst halt sehr viel mit und kannst halt irgendwie viel beobachten und kriegst ein gutes Verständnis und kannst natürlich dann dem Konzernchef bei der Arbeit zugucken aus nächster Nähe. Das war so wahrscheinlich das Beste an dem Job damals. Das hat mich sehr, sehr geprägt auch. Ja.
Hast du noch Kontakt zu ihm?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und wie findet er das, was du heute so machst?
Ach, ich glaube, der ist da ganz angetan und ist da auch sehr, sehr, mal schreibt er mir was, wir sehen uns regelmäßig eigentlich und ich glaube, dass er, ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt stolz drauf ist, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber am Ende ist es ja häufig auch so, dass das geht mir ja sogar schon so, dass man dachte, okay, Mensch, Leute, die mal bei uns gearbeitet haben, die was Cooles gemacht haben, da ist man, freut man sich drüber, dass man solchen Leuten irgendwie, und es ist ja nicht schlecht mit OMR, das ist ja bislang gut gelaufen. Und ich denke mal, das ist für den auch cool, weil es ihnen ja auch irgendwie zeigt, Mensch, ich habe da Leute damals ausgewählt bei mir gehabt, die haben was bei mir mitgenommen und haben da was draus gemacht. Ja.
Aber er war damals nicht sauer oder so, dass du einfach den Verlag
verlassen
hast?
Nee, er ist jetzt tatsächlich sogar vor mir gegangen. Also ich war sein Assi und dann bin ich noch eine Station weiter gegangen. Nach 2 Jahren war ich noch so ein halbes Jahr in so einer Investmentabteilung und Übernahmeabteilung damals für Startups sollte das sein. Und kurz nachdem ich da rausgewechselt bin, es lag aber sicherlich nicht an mir, gab es da Unstimmigkeiten mit Bertelsmann und dann ist er ausgeschieden und dann gab es einen neuen CEO, aber neuen Assis und ich war da schon in der Stabsstelle, in dieser Akquisitionsunit. Und habe das noch eine Weile auch gemacht und habe dann aber diesen Weg gefunden in die Gründerszene hinein.
Wie war das denn so? Weil ich stelle mir das, du hast halt so einen sicheren Corporate-Job, weißt du, siehst vielleicht die Karriere schon vor, die nächsten 10 Jahre. Ich meine, Vorstandsassistent, dann kriegst du vielleicht da irgendeine Leiterposition, steigst ins Top-Management auf und so ein bisschen safe alles. Und dann irgendwie der Punkt zu sagen, okay, scheiß drauf, ich gehe jetzt all in und mache irgendwie meine eigenen Dinger. War das irgendwie schwer für dich, diese Entscheidung zu treffen? Oder?
Ja, es war schon, also es ist auch schon eine Weile her, aber ich erinnere, dass es nicht so einfach war, weil in der Tat, ich hatte jetzt keinerlei finanzielle Sicherheiten, außer mein sozusagen monatliches Einkommen vom Job und hatte mir ein bisschen was zusammengespart, aber echt nicht viel. Und hatte gleichzeitig aber noch einen Partner. Wir waren zu zweit damals in der frühen Phase mit Tobias Schlottke zusammen. Und hatten dann auch schon berufsbegleitend so ein bisschen so diese SEO-Sachen gemacht, Webseiten hochoptimiert bei Google, das damals halt leichter war, hatten dann auch schon so ein bisschen so ein Nebeneinkommen darüber, ein paar tausend Euro sogar teilweise im Monat. Und dann habe ich natürlich auch so, wie gesagt, dieses ganze Umfeld war halt so, dass ich halt, obwohl ich im Verlag war, ich war in dieser Akquisitionsunit und da ging es dann halt ganz viel darum, welche Firmen könnte Gruner + Jahr damals übernehmen oder Bertelsmann übernehmen. Und da hatte ich halt zu tun mit Gründern, mit Investoren. Und dann war halt der Sprung nicht mehr so groß, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt in einem klassischen Konzernthema unterwegs, mache jetzt hier die Logistik von einem Großunternehmen und springe dann. Ich war halt schon irgendwie gefühlt nah dran. Und das hat es ein bisschen erleichtert, muss man sagen. Sowohl das kleine Nebeneinkommen und die, sagen wir mal, so kleinen Projektchen, die wir schon berufsbegleitend gemacht haben, als auch die Nähe zu der Szene und zu sehen, wie es andere machen, dass es halt in meinem Alter auch Leute gibt, die es machen und die jetzt nicht krasse Genies sind, sondern einfach normale Leute, die sagen, ich probiere jetzt mal das. Und das hat mich dann irgendwie ermutigt. Ja.
Wem würdest du raten, was zu gründen? Also was denkst du, was bräuchte man für eine Einstellung oder für Gedanken, dass du sagst, ey, vielleicht solltest du dein eigenes Ding machen?
Also was man auf jeden Fall braucht, ist irgendwen im Gründerteam, der gerne und gut verkaufen kann. Also weil du musst ja schon in alle Richtungen verkaufen. Du musst ja in der frühen Phase Leuten erklären, dass sie jetzt bei dir arbeiten sollen und die sich halt fragen, wo arbeite ich da eigentlich, was ist das denn jetzt hier? Du musst halt Kunden gewinnen, die logischerweise noch nicht da sind in der frühen Phase. Du musst für Investoren gewinnen und alles hat mit Verkaufen zu tun. Und wenn man das nicht gerne macht und überhaupt nicht möchte und es gibt niemanden im Gründerteam, der das möchte, dann ist das, glaube ich, schwierig, weil dann sofort sagen, dann stelle ich halt dafür jemanden ein, aber der muss ja in alle Richtungen sofort verkaufen, wie ich das gerade beschrieben habe. Deswegen glaube ich, das ist offensichtlich eine Kernkompetenz, die irgendwo im Team sein muss.
Und bist du so ein Verkäufertyp?
Ich kann das, glaube ich. Ich bin nicht, dass ich das jetzt wirklich genieße und sage, ich möchte jetzt gerne wirklich mein ganzes Leben das machen. Aber wenn ich von der Sache überzeugt bin, kann ich die, glaube ich, ganz gut verkaufen. Ja.
Wie verkauft man Dinge?
Da gibt es ja irgendwie hunderte und da gibt es mehrere, wahrscheinlich jahrelang YouTube-Videos zu und Bücher und Schulungen. Und es ist ja auch also von den verschiedensten Denkschulen, von ganz strukturiert und Hard-Selling bis zu einfach aus einer gewissen persönlichen Überzeugung heraus, eine Leidenschaft zu kommen. Ja, bin eher so wahrscheinlich die Kategorie 2. Aber also ich bin jetzt kein Verkaufstrainer. Also insofern kann ich das nicht sagen. Ich glaube, was mir einfach hilft, ist selber eine Sache cool zu finden. Und dann geht das. Und was man wahrscheinlich auch noch irgendwie können muss, ist sich sehr gut in den Gegenüber hineinversetzen. Also wenn man jetzt einfach wenig Empathie hat und wenig das Gefühl hat, was will denn der andere eigentlich? Woran ist er interessiert? Und was ist denn da auch seine Zahlungsbereitschaft oder sein Interesse? Wenn man das jetzt überhaupt gar nicht spürt, ich glaube, dann ist es schwierig. Ja. Da muss man schon ein sehr, sehr starkes Produkt haben und sehr, sehr viel Willen. Aber ich glaube, diese Eigenschaft, da so ein bisschen sich in das Gegenüber hineinzuversetzen, das ist wahrscheinlich schon ganz hilfreich.
Würdest du sagen, dass diese Eigenschaft, so sich in jemanden hineinversetzen oder auch verkaufen können, dass man das auch braucht, um grundsätzlich Karriere machen zu können?
So gesehen ist ja im Leben wahrscheinlich ganz vieles verkaufen. Ne? Also Karriere machen ist sicherlich auch sich verkaufen können. Also bin ich in vielen Fällen, in sehr vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen. Also auf jeden Fall, ja.
Ein kurz Klammer auf Thema, was ich auch interessant fand, du warst ja auch in New York im jungen Alter. Mhm. Kannst du erzählen, wie lange warst du da und warum und wie kommt so ein junger Typ aus Essen nach New York City?
Ich hatte damals nach dem Abi während meines Zivildienstes eine Amerikanerin kennengelernt und die lebte damals in San Francisco und dann sind wir ein Paar geworden und haben uns dann gefragt, wie können wir denn jetzt zusammen das irgendwie erleben und dann sind wir gemeinsam nach New York gegangen, erstmal für den Sommer und dann hab ich aber den Wunsch gehabt, da irgendwie zu bleiben und hab dann da mir Jobs gesucht und dann mehr oder weniger von da aus dann studiert und da gearbeitet und das Ganze zog sich dann etwas mehr als 3 Jahre.
Was hast du studiert?
BWL.
Aber in New York?
In Dortmund, also ich bin aus Essen.
Ja.
In Dortmund dann, also hab dann eigentlich offiziell zu Hause gewohnt, bin dann mit der S1 da immer nach Dortmund gefahren oder war halt die überwiegende Zeit gar nicht da, war dann in den USA und hab dann von dort aus meine Sachen gelernt.
Fernuni-mäßig, ja.
So ein bisschen. Also jetzt nicht offiziell, aber klar, also man konnte natürlich viel machen aus der Ferne und wichtig war, dass man die Klausuren vor Ort schreibt und ich habe dann halt einfach die Zeit, die jetzt nicht wirklich nötig war, wo keine Präsenzpflicht war oder so.
Aber so dieses klassische Studentenleben
Habe ich nicht so gehabt, ne? Also eigentlich nicht.
Bereust du das?
Ja, also ich habe irgendwie 1-2 Kumpels, die auch mittlerweile, es ist jetzt alles auch ein bisschen lange her und da gibt es Sachen wahrscheinlich, die hätte ich lieber geändert, wenn ich nochmal zurück essen könnte. Aber
was zum Beispiel?
Ich hätte, glaube ich, also das ist jetzt wirklich sehr skurril, aber ich bin ziemlich sicher, meine Fußballkarriere wäre besser verlaufen, wenn ich früher auf Rasen oder Kunstrasen hätte spielen können. Ich musste aber, leider, weil ich in einem Verein, wo ich war immer Ascheplatz.
Mhm.
Und ich habe halt eigentlich, bis ich mit Fußball aufgehört habe, weil ich dann nach USA gegangen bin, immer auf Asche spielen müssen. Das letzten Wochen, bevor ich wirklich dann umgezogen bin, da war dann gerade ein neuer Kunstrasenplatz bei uns fertig. Und das ist für mich ein mega beschissenes Timing gewesen. Das 10 Jahre eher, wäre ich auch kein Profi geworden, aber hätte ich viel mehr Erfolg gehabt wahrscheinlich beim Fußball, als ich ihn in der Hände hatte.
Was war so deine Position beim Fußball?
Abwehr, eher defensiv. Es gibt auch einen Effekt, den ich beobachte, dass je älter man wird, desto besser war man früher. Und da versuche ich irgendwie nicht reinzufallen, diese Falle zu sagen, also ja, eine Verletzung.
Ja, hätte ich keine Knieverletzung, dann wäre ich
auch Bundesliga-Profi. Ja. Oder hätte ich mit 16 nicht den Trainer gehabt, wäre ich jetzt auch in der Bundesliga. Also ich hatte nicht das Talent, in der Bundesliga oder irgendwie im höheren Bereich zu spielen. Bezirksliga, Landesliga, das war möglich. Darüber hinaus wäre es sicherlich für mich schwierig geworden. Aber ja, ich hätte dann wahrscheinlich einfach trotzdem auch da mehr Erfolg gehabt. Insofern, und beim Studentenleben, das war ja deine Ausgangsfrage. Ja, es gibt viele Sachen, die ich mir im Leben wünschen würde, wo man halt nicht alles haben kann. Ne? Und ich habe 1-2 Kumpels, wollte ich gerade noch sagen, die klassisch so in Münster oder Bayreuth oder so studiert haben und da dann das auch genossen haben, da Partys und sich dann da engagiert und da irgendwie so. Das hatte ich in der Form jetzt zum Schluss ein bisschen noch in Hamburg. Also ich habe ja noch in Hamburg dann einen Master gemacht.
Medienmanagement.
Genau, ja. Aber es war auch schon ein bisschen anders. also diese Zeit in New York, das war für mich wahrscheinlich mit das prägendste überhaupt in meinem Leben.
Ich meine, es gibt schon schlimmere Alternativen, als New York City ein paar Jahre gelebt zu haben.
Ja, wobei oder? Man auch natürlich sagen muss, man gewöhnt sich dann irgendwann an alle Städte, so auch die tollen und großen Städte. Und manchmal denke ich auch so, wie geil das war. Aber man muss sich in die Zeit nochmal reinversetzen. Ich hätte echt nicht viel Kohle und meine Freundin auch nicht. Und es war echt so, heute bin ich mal, auch eigentlich versuche ich jedes Jahr mal dort zu sein. Und dann gehe ich da essen, wo ich Bock drauf habe, weil ich das dann auch gerne bezahle und mir auch leisten kann. Damals konnte ich das gar nicht leisten. Da musste ich irgendwie gucken, okay, was essen wir heute Abend? So, Supermarkt, ja. Und nicht jetzt irgendwie essen gehen oder so. Das war einfach gar nicht drin. Und ich hatte auch dann immer nicht das optimale Visum oder hatte ich mal Sonnenvisum, dann kannst du da nicht irgendwie mal alle Jobs machen, die du wolltest, sondern musstest halt gucken, dass du irgendwie anders Geld verdienst. Und ja, deswegen, das war schon super cool und super prägend. Aber es war dann auch irgendwann nach dem ersten Halb einfach Alltag mit seinen Herausforderungen damals. Und das war auch nicht ganz leicht. Ja.
Wie oft hast du bei Katz gegessen?
damals, keine Ahnung, zuletzt mal wieder. Ich war mit meinem Kumpel Tobias Baukage von Studio Bummens, den man ja in der Podcast-Welt auch kennt, war ich vorletztes Jahr in New York zusammen.
Wie fandest du es?
Bei Katz?
Ja.
Schon, ich war da schon immer mal wieder, aber jetzt, das ist meine letzte Erinnerung, fand ich ganz geil eigentlich.
Nee, ich war vor 2 Jahren jetzt in New York und ich wollte unbedingt da hingehen, hab mir auch wie so ein Fanboy Cup und Shirt gekauft und wollte unbedingt das Sandwich essen für $27.
Aber es ist eigentlich jetzt ja kein klassisches Luxusrestaurant oder so, ne?
Nee, aber es ist ja schon eins. Schon
Traditionsort.
Ja, zu 10 bekanntesten würde ich mal so lokal Foodläden auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ein absolut legendärer Ort.
Ja, auf jeden Fall. Sowas bräuchten wir in Berlin, finde ich auch.
Gibt es sowas gerne in der Richtung?
Pastrami, echt, mag Lücke. Also ich gucke hin und wieder, gehe da um in manche Läden, aber es kommt echt nicht ran. Ja. Also vielleicht mache ich das irgendwann. Nee, du meinst, die Zeit war sehr prägend für dich.
Ja.
Was genau hat dich da so geprägt? Dieser Lifestyle, ich meine, man stellt sich New York City vor, diese Wucht, die da auf einen drauf fällt.
Die Begegnung vor allen Dingen, weil ich ja aus Essen kam, so da hatte ich relativ normal mein Abi gemacht. Mit auch in allen möglichen Charakteren, so in der Stufe oder im Umfeld, und war da auch schon so zwischen sehr viel Fußballverein und breit interessiert. Aber es gab halt gar nicht so dieses Bandbreite und Spektrum an Leuten. Und wir haben damals das erste Jahr, vielleicht weiß ich gar nicht mehr genau, in einem Studentenwohnheim gewohnt dort. Und da waren halt dann so alle Leute aus aller Welt, also wirklich nicht nur, natürlich kaum Deutsche, sondern alles Mögliche, das war schon mal was Neues. Dann hast du so beim Abendessen in so einer Gemeinschaftsküche da gekocht und dann gefragt, was machst du so? Ja, ich bin Model. Und so ein Model hatte ich vorher nie, also ein Mann, nee. Ne, hatte ich vorher nie getroffen. Der mir erzählt, wie das ist so als Model. Und dann, was machst du so? Ja, ich bin jetzt hier gerade bei ESPN und mache da irgendwie ein Volontariat bei ESPN. Und ich war halt auch großer US-Sportfan, hatte schon mal in der 11. Klasse auch ein Jahr in den USA gelebt und kannte natürlich ESPN. Dachte mir, krass, ey, wie geil, so ein Volontariat bei ESPN. Und dann weiß ich noch genau, dann war einer, ich bin im Büro von Kofi Annan, der war, glaube ich, damals UNO-Generalsekretär. Also so Typen, wo ich dachte, okay, was machst du? Ja, ich bin im Büro von Kofi Annan, wo ich dachte,
was hast du denn gesagt?
Ja, ich habe irgendwie meine Freundin hier und studiere, so ungefähr. Aber das war jetzt auch gar nicht so wichtig, dass man da was Krasses machte. Wobei, vielleicht war es doch wichtig und ich habe es aber ein bisschen versucht, irgendwie auszublenden. Aber ich war halt dann einfach Businessstudent. Es gab auch viele normale Leute, aber es war halt so dieses ständige, man begegnet den Leuten mit einer klaren Zielsetzung, mit einer krassen Agenda, mit großen Plänen, mit ungewöhnlichen Ideen. Das war da einfach sehr, sehr oft anzutreffen. Nicht jeder natürlich, aber viele. Und gerade so in dieser jungen Phase, wo man dann sich umguckt und sich so ein bisschen vergleicht und sagt, was macht denn der und wie macht denn der jetzt, wie geht denn der jetzt ins richtige Leben nach dem Abi, war das halt einfach sehr, sehr doll. Und auch mit Fitness. Ne? Dann natürlich alle da im Fitnessstudio machen und viele Sachen, die ich da so aufgeschnappt habe, die mich bis heute begleiten.
Findest du, das fehlt in Deutschland so ein bisschen? So dieses Amerikanische?
Also es fehlen sicherlich, also ich bin wirklich Fan von Amerika und Fan der amerikanischen Kultur in vielerlei, nicht in allen, aber in vielen Aspekten. Und alles ist irgendwie anders. Man kann da ja hingehen mittlerweile und das auch da genießen. Und ob ich jetzt alles hier haben wollte, weiß ich gar nicht. Aber sicherlich so ein bisschen aktuell Optimismus und eine Positivität, die ja ausstrahlen, würde uns wahrscheinlich jetzt auch aktuell wieder gut tun. So, ne? Aber so per se bin ich jetzt nicht so der Meinung, dass jetzt irgendwie alles zu bejammern, dass wir anders sind. Deutschland ist einfach ein bisschen anders, aber ist auch gut. Ich bin auch sehr gerne hier und sehr, sehr, sehr gern Deutscher. Aber das Amerikanische mache ich auch gerne.
Kam da vielleicht bei dir ein bisschen so hoch, dieses Gefühl, okay, ich will vielleicht mehr machen als der Schnitt? Ich will irgendwie mein eigenes Ding machen oder irgendwie so auch dieses ambitionierte...
Auf jeden Fall, das habe ich ja gerade beschrieben. Ja, ja. Also das ist ja in New York wirklich so, ja. Das ist ja jetzt nicht nur unter den, du gehst da halt, machst einen Fernseher an oder läufst da irgendwie durch die Straßen und alle reden natürlich davon, was sie machen wollen. Alle wollen Hollywoodstar werden und jeder Kellner da ist halt irgendwie motiviert, irgendwas noch mehr zu machen. Und das bleibt natürlich auch irgendwie in dir hängen. Auch das Gefühl, das geht halt und dann gibt es ja auch Beispiele von Leuten, die dann auch schon so halbwegs über irgendwas da erfolgreich waren. Und das steckt schon auch an und motiviert dich und zeigt dir halt, es geht. Und man ist auf einmal aus dem Essener Ökosystem, in dem ich drin war, war ich dann raus. Ja.
Was würdest du gern deinem 19-jährigen, 20-jährigen Ich damals, der da in New York irgendwie in der Küche steht und hört, dass jemand da Model werden will und so weiter und so krasse...
Also Model wollte ich nicht werden, ich war da nur so.
Aber
wenn, und du wäre ich auch gerne, aber
ey, das könnte ich kann ja auch passieren. Ja, also ich meine, aber was hättest du ihm damals geraten, dem jungen Philipp da?
Ach, eigentlich... Bin ich mit dem, hatte ich natürlich meine Zweifel und meine Sorgen, ob ich da jetzt klarkommen würde und ja, ob ich irgendwie so einen Weg machen könnte, der mich glücklich macht. Oder ob ich irgendwo auf der Strecke vielleicht dann doch merke, diese Jungs und Mädels hier, die sind einfach doch begabter und talentierter und so ein. Aber da hätte auch kein Rat so richtig geholfen. Also hätte man vielleicht dann sagen können, bleib ruhig, glaub an dich, es wird schon. So, was man halt so sagt. Aber ich bin mit der Person, die ich damals war, im Nachhinein eigentlich ganz happy. Also ich gucke auf jetzt so diese letzten 20 Jahre da irgendwie zurück und denke mir so, oder 25 Jahre schon, und denke mir, es ist eigentlich echt gut gelaufen. So mit meiner persönlichen Lebensglück, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich hätte da jetzt der Rat hätte jetzt viel verändert, außer vielleicht mir Sorge und Zweifel genommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann keine Sorge und keinen Zweifel hat, dann fehlt dir vielleicht auch der Antrieb. Ich habe ja auch aus der, sagen wir mal, ein bisschen ja von wirklich bei Null anfangen müssen, sehr viel Energie gezogen. Und ohne das wäre es auch nicht gegangen. Also insofern, so richtig habe ich das nicht.
Hattest du oft so Selbstzweifel?
Nicht oft, aber natürlich. Also auch nicht Selbstzweifel, so fundamentaler Art bin ich, aber so, ist das jetzt möglich, diesen Weg hier zu gehen? Kriege ich jetzt hier den nächsten Job? Kriege ich jetzt hier das nächste Praktikum? Finde ich einen Einstiegsjob, der mich jetzt, damals hätte ich ja auch klar gedacht, ich bleibe dort, der mich und meine Freundin da jetzt irgendwie versorgen kann und so. Das, klar, da gab es schon Zweifel, aber ich habe jetzt nie so fundamental an mir gezweifelt, sondern ich wusste nur nicht, mich einzuordnen, was für ein Talent habe ich jetzt im Vergleich zu diesem riesigen Talentpool New York. Ja.
Wie findet man das so raus als junger Mensch?
Entweder du kriegst ganz viel Selbstbewusstsein von zu Hause mit, das halte ich schon teilweise für gar nicht sinnvoll, weil dann bist du gar nicht mehr atmungsaktiv und checkst so dann dein Umfeld. Wenn du dann noch mit so riesigem Selbstbewusstsein durch die Welt läufst, dann bist du auch ein bisschen unscharf, glaube ich. Also insofern, man findet es nur raus durchs Machen. Das kann dir auch keiner geben, das musst du dir selber erarbeiten und selber aufbauen und selber deine Erfahrung machen. Also ein paar Sachen kann man, glaube ich, nicht durch Erfahrung ersetzen.
Du hast nach deinem Job beim Vorstand 2 Startups gegründet, sozusagen, ja. Und danach ja. OMR ja. gemacht. Zu den 2 Startups, die hast du ja auch verkauft mit dem Team, du warst ja nicht alleine. Ja. Was macht man denn so als erstes, wenn man so viel Geld kriegt? Oder was hast du dann gemacht bei dem Verkauf?
Also erstmal muss man sagen, das ist für mich zumindest so gewesen, oder für uns, dass diese Verkaufsmomente jetzt gar nicht so krass glamourös waren, weil man unterschreibt ja eigentlich einen Vertrag meistens, jetzt nicht in unserem Fall, dass die ganze Firma verkauft ist, 100% weg, wir sind sofort raus, kriegen jetzt hier Bargeld und ab morgen Feierabend. Sondern man hat dann ja mit einem Käufer gemeinsam Pläne abgestimmt, wie es weitergehen soll, zusammen dann. Es gibt dann meistens noch eine zweite Komponente, man ist noch ein Jahr, 2, 3 Jahre gemeinsam unterwegs und will dann noch eine weitere zweite Kaufpreiskomponente sich erarbeiten. Das heißt, es ist eigentlich irgendwo, zumindest wie ich das erlebt habe, gibt es wahrscheinlich auch geilere Fälle, wo dann irgendwie die Firma 100% verkauft, jetzt sofort mega Exit. So war das bei uns nicht. Sondern wir haben dann irgendwie, das war eher eigentlich ein bisschen ein Business-Deal, wie ein Kundengespräch auch oder wie ein erfolgreicher Kundenabschluss auch. Wo man dann halt sich ausgemacht hat, man arbeitet jetzt zusammen und jetzt gibt es neue gemeinsame Themen, an denen man arbeitet und dann war der Notartermin und am nächsten Tag oder am Nachmittag war dann so, okay, wie machen wir das denn jetzt zusammen? Dann hat man ja schon Pläne und Ziele und dann geht es eigentlich nahtlos über und dann ist irgendwann der Moment, wo man weiß, jetzt ist die gemeinsame Zeit dann vorbei und dann sieht man das ja ganz lange kommen und weiß, okay, da gibt es einen neuen Chef, der mich dann ersetzt, der neue Eigentümer eingesetzt hat und dann... Faced man so langsam aus. Also ich habe das in der Form halt nie so erlebt.
Aber irgend so ein Beitrag oder irgend so ein bisschen Geld hast du ja bekommen, oder?
Hab
oder
ich bekommen, so auf den Tag? Ja, genau, habe ich bekommen.
Wie viel?
Ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen. Nichts, was jetzt komplett life-changing wäre, aber was mir ermöglicht hat hier in Hamburg.
Aber so sechsstellig oder
mehr? Ja, sechsstellig. Also es war wahrscheinlich sechsstellig, also war es auf jeden Fall. Ist ja die Frage, in welcher Transaktion. Wir haben ja zwei Transaktionen gehabt und dann zweimal jeweils eine erste Tranche und dann eine zweite Tranche und das insgesamt vier Tranchen. Und sechsstellig waren die. Es war auch einmal eine siebenstellig, also bestimmt. Aber ich kann es ja gar nicht mehr ganz genau sagen. Aber es hat mir erlaubt, in Hamburg dann später ein Haus zu kaufen zum Beispiel.
Hat dich Geld motiviert bei deinen Gründungen, bei deinem Unternehmertum?
Auf jeden Fall am Anfang schon, klar. Also die ersten Gründungen waren ja auch so ein bisschen inspiriert von StudiVZ. Dann sieht man da, die verkaufen das, da kriegen da sehr viel Geld dafür. Haben dann diesen perfekten Exit, sind sofort raus oder haben zumindest so große Summen schon, dass man sagt, okay, krass. So war das ja bei uns nicht. Das war jetzt ja nicht irgendwie 100 Millionen oder 80 Millionen, was da bei StudiVZ irgendwie bezahlt wurde. Insofern war das irgendwie zu sehen, dass man sowas schaffen kann. Und ja, ich habe ja auch aus der New York-Phase erzählt, die war damals ja noch für mich viel näher dran, ne? Und entsprechend noch war man da noch von mehr geprägt, zu sehen, ey, es ist halt einfach nicht so einfach, wenn man da jetzt sich, oder es ist einfach viel angenehmer, wenn man sich jeden Abend Sushi essen gehen kann, wenn man es wollte, und das konnte ich halt nicht. Und dann denkt man ja schon, wie kann ich das machen und wie kann ich mir ein Haus kaufen eines Tages, wie kann ich eine Wohnung kaufen? Man sieht irgendwie in New York geile Wohnungen, weiß, was die kosten, denkt sich, okay, wie, also das hat mich, da wusste ich, habe auch nichts zu erben oder ich habe irgendwie, jetzt wird keinen anderen Weg finden, an Geld zu kommen, außer ich mache selber. Das war schon ein Antrieb und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Antrieb.
Gab es eine Summe oder gibt es jetzt so eine Summe, wo du sagst, ey, die würde ich gerne erreichen, oder jetzt bist du eigentlich fein mit dir und machst einfach dein Ding?
Nee, also es gibt immer wieder so Gespräche, wo mich Leute fragen oder wo man so im Freundeskreis sagt, ja, was, wie viel Geld bräuchte man eigentlich, um nicht mehr arbeiten zu müssen und so. Dann kenne ich die Gespräche und manche Leute sagen, man braucht irgendwie 3 Millionen und manche sagen, man braucht irgendwie 5 und manche sagen, man braucht 10. Ich habe mir da noch nie so richtig dann tiefer eine Meinung zu gebildet, aber ich kenne diese Gespräche und kenne diese Gedanken, aber bei mir ist jetzt eh so, dass ich jetzt gerade wüsste, ich wollte jetzt nicht arbeiten. Also ich mache das, was ich mache, total gerne. Deswegen ist es alles eher so theoretische Gespräche, die dann auch, wenn sie dann für mich jetzt nicht dazu führen, dass ich das dann irgendwie hart für mich allein durchrechne und dann irgendwie mich frage, wie alt werde ich eigentlich und was brauche ich eigentlich, sondern ich jetzt erstmal sage, ich mache das ja auch wirklich gerne und gucke mir jetzt eher an, was brauchen wir für Umsätze in der Firma, um halt hier die gesamte Firma weitertragen zu können.
Wie viel ist ein OMR so wert eigentlich insgesamt?
Tja, das ist ja mal eine Frage dessen, der es dann irgendwann bezahlen möchte oder will und so. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, das mit klassischen Herangehensweisen zu bemessen. Ich frage mich das ja auch ab und zu mal. Aber natürlich sind wir offensichtlich nicht an der Börse notiert. Natürlich haben wir noch keine Finanzierungsrunde gemacht, also wo jetzt jemand, ein Investor zumindest sagt, das ist mir wert. Insofern gibt es diese ganzen Anker nicht. Es ist auch so, dass wir ja verschiedene Geschäftsmodelle haben. Also das Eventgeschäft habe ich ja gerade erzählt, 4, 5, 6 verschiedene. Damit ist es auch nicht so jetzt richtig einfach vergleichbar mit irgendwie einer anderen Messe. Vor kurzem hat irgendwie ein alter Wegbegleiter von mir, der Thomas Promny, seine Fachevents verkauft. Der hatte dann 4, 5 Stück Fachevents, glaube ich, oder vielleicht noch mehr. Aber das war halt dann sehr klar. Das sind halt so Fachevents mit einem Umsatz. Dann gibt's eine Alter, kann man das mit einem Umsatzmultiple ausrechnen. Aber wir haben ja so viele verschiedene Sachen.
Aber gibt es so eine Summe, wo du sagst, ey, wenn jetzt jemand kommen würde, auf den Tisch hauen würde und sagen würde, ey, ich gebe dir, keine Ahnung, 400 Millionen für das alles?
Ja, gut, 400 Millionen ist, wahrscheinlich würde man dann schon das irgendwie machen. Also das will ich jetzt wirklich, ich habe auch ein bisschen Sorge vor dieser, ich bin ein großer Fußballfan und da gibt es immer so die Geschichte, bei allen Vereinen, da kommt der junge Nachwuchsspieler aus der A-Jugend und ist dann erfolgreich und wird dann immer besser und dann wird er gefragt, irgendwie können sie sich denn, oder wollen sie den Ziel verlängern oder können sie sich vorstellen, nochmal zum anderen, zu Bayern München zu wechseln? Und ich glaube, den größten Fehler, den du machen kannst, ist dann sagen, nee, also zu Bayern München, oder ich werde nicht wechseln, ich werde hier immer den Fans dann das sagen, was die Fans hören wollen, ich werde immer hier bleiben. Das weißt du ja nicht und das ist immer eine Frage der Entwicklung mit dem Spieler dann, im Falle, wer wird denn der Trainer, wie geht der Erfolg in den nächsten Jahren weiter, wie groß werden die Angebote von Bayern München oder Real Madrid? Und so ein bisschen ist es ja hier genauso. Also ist jetzt zu sagen, dass ich dann niemals was verkaufen will, da wäre ich dumm. Also wenn jetzt jemand kommt und solche Summen bietet, da würde ich sicherlich drüber nachdenken. Das ist jetzt unrealistisch, aber ich würde es dann trotzdem, also wenn es so wäre, würde ich es bedenken. Und ich weiß ja auch nicht, wie sich die Märkte in den nächsten Jahren entwickeln, wie sich das Schicksal der Firma entwickelt. Ich versuche das Beste dafür zu geben, tue alles jeden Tag, dass es gut wird, aber man hat noch nicht alles in der Hand und natürlich so Angebote erst recht nicht.
Wie viel verdienst du hier als OMR-Chef?
Das schwankt sehr stark natürlich mit dem, was die Firma verdient. Und ich habe jetzt schon auch gute Jahre hier gehabt, wo ich irgendwie eine gute sechsstellige Summe verdient habe. Aber ich habe auch schon ein Jahr hier gehabt, wo ich also einfach gar nichts verdient habe, wo ich einfach aus der Substanz gelebt habe oder wo wir einfach aus anderen firmenfremden Einkünften gelebt haben, weil die Firma dann auch zu klein war, weil es einfach wenig zu verdienen gab. Das, insofern schwankt das. Also jetzt sicherlich bin ich sicherlich nicht jetzt im hohen sechsstelligen Bereich unterwegs, sondern bin auch unter normalen Umständen noch nicht mal der Bestverdiener hier im Unternehmen.
Ach, interessant. Mhm. Warum nicht?
Weil es Leute gibt, die tendenziell über irgendwie im Sales-Bereich arbeiten, Boni haben, die könnten auch mehr verdienen. Oder es gibt auch einfach hier hochqualifizierte Leute im Technikbereich, in verschiedensten Bereichen, die einfach im Zweifel einen sehr hohen Marktwert haben und dann darüber mehr verdienen, als ich jetzt hier als Gehalt aktuell aufschreibe.
Wie viel arbeitest du denn so?
Es ist total schwierig, konkret zu sagen, weil man natürlich nie so richtig jetzt sagt, jetzt mache ich mal mein Handy für Punkt 17 Uhr aus.
Soll ich zwei Handys?
Nee. Sondern genau so ist es halt. Die Frage ist schon ganz gut. Ich mache das am samstags morgens um 9 mein Handy an oder um 9:30 und dann will ich mich eigentlich nur mit irgendwem zum Joggen verabreden oder irgendwas. Und dann sind da aber 3 WhatsApps von irgendwelchen beruflich bezogenen Sachen. Dann beantworte ich die natürlich auch. Oder dann denke ich über die eine nochmal nach. Oder also es ist ja sehr fließend. Und deswegen,
würdest du sagen, das ist so ein Fluch und Segen von Unternehmern, dass man eigentlich zwangsläufig 24/7 im Unternehmen drinsteckt? Oder kannst du abschalten?
Ach so, dieses Abschalten-Problem habe ich eigentlich nicht. Also es macht
was
mir
meinst du damit? Also, dass du kein Problem hast, wenn du nicht abschalten kannst? Oder dass du
ja, dass ich jetzt nicht abschalten könnte und dass man immer irgendwie sich unter Strom vielleicht fühlt oder sowas. Also ich kann eigentlich nach wie vor relativ gut sagen, okay, jetzt lege ich mein Handy zur Seite oder jetzt machen wir was anderes, gehe ich irgendwie laufen. Keine Ahnung, was man halt so in seiner Freizeit alles macht. Und dass ich dann das ständig nicht vergessen kann. Es gibt natürlich auch einfach Phasen, wo das brutal ist. Also jetzt in der Corona-Zeit, das waren einfach super harte Zeiten für mich jetzt als auch irgendwie Eventunternehmer. Aber da kann man dann auch mal nicht abschalten. Aber so jetzt im normalen Alltag, also finde ich, ist es eigentlich im Nachhinein fast schon blöd, dass immer früher auch Leute zu mir gesagt haben, als ich so jugendlich war, so in Essen, so typisch, so der alte Spruch, so da habe ich glaube ich auch schon mal drüber nachgedacht, selbstständig zu sein. Und meine Mutter hatte einen kleinen Geschenkartikelladen, dann hieß es auch manchmal, ja, selbstständig heißt ja selbst und ständig. Und das war dann so sehr negativ konnotiert. Mensch, mach das bloß nicht, du bist deines Lebens nicht mehr froh, du bist ja ständig am Ackern und so. Und das stört mich eigentlich jetzt heute nicht, also ich leide nicht unter dem Job.
Vor allem in den USA hätten die wahrscheinlich eine andere Einstellung, wenn jemand sagt, selbstständig.
Vielleicht. Also jedenfalls, das ist, finde ich, echt ein sehr, sehr ärgerliches so Phrase, weil es halt wahrscheinlich Leute davon abhält, sich selbstständig zu machen. Ja. Und einfach, dass er so ein negatives Licht zieht und dann auch noch so eingängig klingt, weil man das aus dem Wort ableitet mit so einer Berechtigung, das ist jetzt ja, guck mal, ist doch offensichtlich, dass es scheiße ist. Ja, und das ist ein Riesenproblem eigentlich. Also diese Phrase, ich weiß nicht mehr, wie oft sie heute irgendwo angewendet wird, in meinem Umfeld nicht mehr so sehr, aber ich kenne sie so von auch so, auch ja, Freunden von früher, die dann so sagen, selbstständig, ja, ich habe das auch mal gemacht und dann doch nicht mehr oder ich bin froh, dass ich das nicht mehr selbst und ich würde jetzt meinen Kindern das lieber so nicht einimpfen.
Ja, vor allem, ich denke mir, wenn man selbstständig ist und ein Unternehmen gründet, dann hat man ja zweifelsfall eine Leidenschaft für das Produkt oder für Dienstleistung, was weiß ich, was man da anbietet. Also keiner wird hier ein Unternehmen gründen und dann einen Job haben, den er scheiße findet. Also so würde ich mal so behaupten jetzt. Oder siehst du das anders?
Tja, also es gibt so verschiedene Denkschulen. Ne? Also manche sagen, Leidenschaft ist total entscheidend dafür, was gut zu machen. Und nur du kannst eigentlich nur erfolgreich sein mit irgendwas, was du mit Leidenschaft verfolgst. Andere sagen, wenn man danach ginge, dann gründen alle irgendwelche Sport- und Musikfirmen und das führt nicht zum Erfolg. Das sind vergleichsweise kleine Märkte und das große Geld ist eher in der Abfallentsorgung als jetzt irgendwie in der Musikbranche. Und da gibt es wirklich Leute, die Leidenschaft haben für Abfallentsorgung? Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall tolle Firmen, die es da gibt. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Mitte. Also nur nach Leidenschaft zu gehen, ist nicht einfach. Oder dann zumindest irgendwo innerhalb dieses Jobs eine gewisse Leidenschaft zu haben.
Aber vielleicht entwickelt man dann die Leidenschaft jetzt vielleicht nicht für das Produkt selbst, die Abfallwirtschaft,
ja, aber für Unternehmensführung.
Unternehmensführung fürs Management
genau,
und so weiter.
Das muss man dann entdecken. Aber ich bin auch schon der Meinung, es macht keinen Sinn, wenn man über Selbstständigkeit nachdenkt, irgendwie bei der Ideensuche immer zu sagen, also meine Leidenschaften sind Fußball und Musik und deswegen suche ich da jetzt. Da findet man nicht so viel.
Du hast gerade angesprochen, du hast dir ein Haus gekauft mit dem ersten Geld, das du mit deinem Verkauf verdient hast. Was machst du sonst so mit deinem Geld?
Das ist in der Firma. Also ich mache nicht viel. Wir haben die Firma hier, die Firma ist ja schon auch mittlerweile sehr aktiv und da fließt das eigentlich alles rein. Also was wir hier freisetzen, investieren wir wieder, abseits jetzt von irgendwelchen Gehältern und so, auszahlen tun wir uns ja eigentlich nichts. Und dann fließt es wieder in neue Projekte, ins Wachstum der Firma. Wir haben jetzt über die Firma auch ein paar Startup-Investitionen gemacht, hier mit einem Kollegen von mir zusammen, der auch im Startup-Bereich sehr smart ist und sehr gut reinguckt, der Noah, hast du ja auch schon erwähnt. Ja. Da machen wir dann solche Sachen, die halt zu uns passen als Firma, wenn UMR irgendwo helfen kann oder irgendeine kleine junge Firma ein bisschen schneller vorankommt, weil wir in der Nähe sind oder weil wir irgendwas mitpushen können, dann beteiligen wir uns da wirklich in seltenen Fällen mal. Da gibt es jetzt irgendwie aber 10, 12 Fälle über die letzten Jahre oder 14 Fälle. Das ist dann, wenn du so willst, ein bisschen so Business Angel Investments, aber aus der Firma heraus.
Aber privat, ich meine, du hast ein Haus. Ich gehe mal stark davon aus, so Aktien, ETFs, Krypto, da bist du auch ein bisschen mit drin, oder?
Ja, also wir machen auch über die Firma diese Dinge. Mit Noah und den ein, zwei Kollegen zusammen, dass wir natürlich, wenn wir jetzt, wir machen einen Aktien-Podcast und da jetzt irgendwie die Meinung ist, jetzt hier eine super Aktie, die wir da gesehen haben, oder der Noah da gesehen hat, und dass wir dann ab und zu mal abends hier beim Flur noch Sport machen irgendwie zusammen und dass er mir davon erzählt und ich dann gleichzeitig weiß, wir haben jetzt aber irgendwie hier gerade noch ein bisschen was an Cash anzulegen oder übrig, dass wir dann mal ein Aktieninvestment machen. Ja, habe ich früher auch ein Praktikum gemacht im Aktienbereich und so. Also das ist mir nicht fremd und da bin ich schon auch interessiert. Aber ich bin jetzt kein großer Aktieninvestor. Mein wichtigstes Thema ist die Firma.
Okay, das heißt so privat irgendwie auf Twitter Public oder Scalable rum?
Wir haben ja auch mit denen enge Beziehungen und ich kenne die Gründer und wir haben gemeinsame Podcasts und was alles. Deswegen natürlich kenne ich die Apps und mach das mal, aber jetzt nicht mit jetzt nennenswerten großen Beträgen.
Wenn du aus der Perspektive eines Unternehmers, eines Gründers und auch Teil Investors, wie du gerade erzählt hast, mit Business Angel, was würdest du sagen, was sind denn so gerade spannende Unternehmen, Branchen, die man im Blick haben sollte? Vielleicht auch aus Investorensicht, auch für so normale Anleger jetzt. Jetzt keine Kauftipps oder so, aber was schaust du dir an oder was findest du gerade spannend?
Es ist echt nicht so einfach. Ich bin in den letzten Jahren einfach wirklich auch so sehr optimistisch. Ich habe dann irgendwie mitbekommen, keine Ahnung, dass bestimmte Aktien, die ich gut kenne, aus meiner Sicht unterbewertet waren. Dann bin ich da mal reingegangen. Oder ich habe dann irgendwie gesehen, okay, dieses ganze Bitcoin-Thema, das läuft ja wirklich, ich gehe da mal rein. Aber ich habe jetzt nicht so einen klassischen Fokus. Also ich bin da, insofern haben wir jetzt auch keinen Fonds oder ähnliches oder ich habe da keine Investmentstrategie. Ich finde es interessant, was manche VC-Fonds sagen, wir machen jetzt nur SaaS-Firmen, daran glauben wir, oder E-Commerce-Experten. Ich hatte die Chance, bei Koro zu investieren, das ist ein E-Commerce, haben wir gemacht. Ich hatte die Chance, bei Apinio zu investieren, eine Marktforschungs-App, hab das gesehen, den Gründer kennengelernt, haben wir gemacht. Charles WhatsApp-Software, fand ich total schlüssig, hatte den Adi kennengelernt, der hat früher Captain Sun gemacht, war ein toller Unternehmer, hat er mich gefragt, hab ich gesagt, okay, dann komm, dann machen wir es jetzt.
Worauf kommt es denn an? Also wenn jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt viele Hörerinnen und Hörer, die investieren ihr Geld, die haben wahrscheinlich jetzt keine Summe, um irgendwie Private Equity zu machen oder so, aber die investieren irgendwie an der Börse ihr Geld. Was würdest du sagen, wenn du jetzt irgendwie mit Unternehmen sprichst, auf Firmen dir anschaust?
Ich glaube, da gibt es ja die einfache Weisheit, das ist auch wirklich richtig, sagt dir ja wahrscheinlich jeder, der das irgendwie ehrlich beantwortet, du musst einen Sparplan ETF machen. Das ist die Basis. Irgendwie immer jeden Monat gleichmäßig, ob in guten und schlechten Zeiten, das gleicht sich dann langsam aus, in ETF, möglichst breit gestreut, unspannend, nicht zocken, einfach was übrig bleibt, irgendwie in ETF. Das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit historisch belegt, dann Mehrwert und das ist glaube ich, sinnvoll. Und so, wenn man das darüber hinaus ist, alles andere, was ein Privatanleger macht, aus meiner Sicht eher eine Spielerei.
Nee, ich meinte inhaltlich sozusagen, also wenn du jetzt dir ein Unternehmen anschaust, worauf schaust du oder wann merkst du, okay, das ist ein spannendes Geschäftsmodell, schaust du irgendwie auf die Gründer, schaust du aufs Geschäftsmodell, schaust du auf die Zahlen, also was kann man sozusagen von dir lernen als normaler Anleger, worauf man irgendwie bei Firmen mal drauf schauen sollte, was ist dir wichtig?
Ja, also es ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen irgendwie so irgendwann Erfahrungswerte und Bauchgefühl. Ne? Und bei mir dann auch so Begegnungen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich hatte jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder so Food-Startups hier, von Jokolade über dann im Katjes hat mir auch von ihren Startups erzählt, dann Wild Food, Ankerkraut, und dann habe ich halt verstanden, wie dieser ganze Food-Bereich funktioniert, dass man da eine starke Marke braucht, die man irgendwie über Social aufbaut, und dann muss man den Handel reinpushen und dann kann das sehr schnell sehr groß werden. Deshalb ist mir dann irgendwie so Schritt für Schritt klar geworden. Dann habe ich kürzlich einen Gründer von Beastin, der so eine Sneaker-Marke hatte, im Podcast auch gehabt, der hat nach dem Podcast auch seine Beastin-Firma verkauft, und der begegnete mir vor kurzem hier im Restaurant von Tim Melzer bei uns um die Ecke und zusammen mit Tim. Und dann habe ich gedacht, was macht ihr beiden denn zusammen? Ja, wir machen jetzt eine neue Firma. Ich so, ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Was macht der Beastin-Gründer mit dem Koch Tim Melzer? Und stellt sich heraus, die hatten die Idee, oder der Chris hatte die Idee, mit Tim zusammen eine neue Eiscreme einzuführen. Melzer und Fu. Hey, gibt es mittlerweile. Da habe ich das gehört und dachte mir, okay, das macht ja mal mega Sinn. Tim Melzer als national bekannte Brand, Eiscreme, total cooles Look and Feel, so stylisch, dargereicht, so wie halt so ein Sneaker-Store eigentlich. Dann mit Tim, dann mit den Kontakten von Tim und den Namen, wo du relativ gut in den Lebensmitteleinzelhandel wahrscheinlich reinkommst. Dann Eiscreme-Produkt, was man auch gut machen kann, wo viele so Ben & Jerry-artige Stories sind, plus alle Discounter oder LEHs gucken gerade nach Sachen. Da dachte ich, okay, das erschien mir sofort schlüssig. Da habe ich sofort in dem Moment, als ich da stand, als ich das hörte von den beiden, haben mir alle so Erfahrungen der letzten Monate ungeplant, sind zusammengekommen, Synapsen, wo ich dachte, okay, das wird funktionieren. In dem Moment, wo ich es hörte, aufgrund der Erfahrungen, die ich da in den letzten Wochen und Monaten davor gemacht hatte, in anderen Bereichen, und da, okay, da würde ich gerne investieren. Wenn ihr das macht, sagt mir Bescheid. Das finde ich eine coole Idee. Ich habe dann auch so ein Eimer da stehen sehen, da so einen Prototypen. Bislang haben sie mich leider nicht investieren lassen, aber weil sie, glaube ich, sehr vorsichtig sind, überhaupt jemanden reinzunehmen und kein Geld brauchen.
Ab wie viel investiert man so?
Meinst du jetzt in Startups?
Ja, so du, wenn du gesagt hast, Tim Metzger, wie viel hättest du denen gegeben?
Ja, ist eine gute Frage. Also den hätte ich, glaube ich, schon, bei der Idee wäre ich schon sehr mutig gewesen. Hätte versucht, da schon fünfstellige Summe mal mindestens. Weil muss man ja auch, wenn du sagst, ich würde dir 1.000 Euro geben, dann das macht keine Arbeit keinen Sinn. Aber ich glaube, du kannst dann anfangen, mit denen zu reden im fünfstelligen Bereich, und wahrscheinlich, damit die wirklich hinhören, hätte man eher was Sechsstelliges anbieten müssen.
Und das machst du mit der Firma? Oder ist privat?
Wenn das jetzt sich ergeben hätte, hätte ich es mit der Firma gemacht, ja.
Und was ist generell so, wenn ihr hier investiert, was ist das langfristige Ziel? Also wollt ihr sozusagen Vermögen für OMR, für die Marke aufbauen? Wollt ihr irgendwie Produkte pushen?
Opportunistisch. Also das ist gar nicht einfach, so. Wir sehen da die Gelegenheit, das ist was übrig. Und das passt gerade. Und ich habe ja diesen Moment beschrieben, ich dachte, bei der Reise wäre ich jetzt gerne mit dabei. Und dann macht man das. Aber ich habe jetzt da kein langfristiges Ziel und auch muss ja auch niemandem mich rechtfertigen, sondern wir machen das. Und manchmal ist es auch einfach so, dass dann wir das Gefühl haben, Mensch, die Firma wird doch selber dann Kunde bei uns sein. Aber also es gibt jetzt keine so eine klassische Investmentthese oder irgendwie einen Zeitraum, in dem wir da irgendwie Geld zurück erwarten oder sowas.
Was ist dein Plan für OMR? So in den, das ist ja, ich meine, die Frage stellt sich wahrscheinlich selbst sehr oft.
Stelle ich mir auch.
Aber
ab und
was
zu.
Ist so, so
ich meine, man muss dazu
fünf Jahren oder
auch wissen, wo es herkommt. Ne? Also OMR ist ja als Hobby entstanden. Die anderen beiden Firmen haben wir ja klar gegründet, um erstmal irgendwie überhaupt Geld zu verdienen, habe ich ja beschrieben. In der zweiten Firma hatten wir auch Venture Capital Investoren mit an Bord. Da war dann eh klar, da muss irgendwie ein Exit kommen, da muss irgendwas passieren. OMR ist ja als Hobby entstanden und die ersten 4, 5, 6 Jahre war es einfach ein Hobby. Da habe ich einfach für Freunde Seminare gegeben und für Geschäftsfreunde, für Bekannte, und dann irgendwie ein Wiedersehen organisiert der Seminarteilnehmer, und das war dann die Konferenz damals, und dann da irgendwelche lustigen Musiker eingeladen, die ich kannte, damit es ein cooles Event wird. Und daraus ist es entstanden und es gab halt nie den Plan. Ich hätte bei dem ersten Seminar, habe ich wirklich auch noch eine Art Bierdeckel aufgeschrieben, okay, wie viele Seminarteilnehmer brauche ich denn, dass sich das überhaupt hier lohnt und dass ich mir irgendwie jetzt noch ein Marketing leisten kann, dass ich mir einen Seminarraum leisten kann.
Wie viele
kann.
Waren das?
Da waren so 22, 23 dabei.
Hast du die auch bekommen dann?
Ja, genau. Ich habe irgendwie Anzeigen geschaltet hier und da, und da musste man einen Raum buchen und musste halt irgendwie ein Seminar Handzettel ausdrucken, keine Ahnung. Das ist ja kleinst im Geld. Entsprechend Bierdeckel. Okay, wenn ich jetzt 22 Leute finde, die damals irgendwie das entsprechende Geld bezahlen, was es da gekostet hat, ich weiß nicht mehr, 500, 600 Euro, dann kann ich damit irgendwie ein bisschen was übrig behalten, dann lohnt sich, dann kann ich sogar noch einen externen Referenten einladen. Ja, und so ist es entstanden, und natürlich gab es damals nicht den Plan oder die Hoffnung, dass jetzt OMR, das ist ja also sehr, sehr unwahrscheinlicher Weg gewesen in den letzten Jahren, und trotzdem sind wir ihn gegangen. Aber es heißt, die DNA, Pläne zu machen jetzt und genaue Ziele zu haben, nach dem Motto, da müssen wir jetzt exakt hin, die ist hier so nicht drin. Und das ist gut und das ist auch manchmal schlecht, aber ich gucke jetzt einfach auf die Bereiche, und in allen Bereichen können wir sicherlich noch uns weiterentwickeln. Das Festival weiterentwickeln, wir können natürlich im Podcast-Bereich noch mehr machen, wir können natürlich insbesondere die Software-Bewertungsplattform wird noch, denke ich, deutlich größer werden können und im Weiterbildungsbereich auch. Also da gibt es für sich jeweils Ziele, aber so das Oberziel für OMR, ich will gerne eine coole Medien- und Digitalfirma haben, die gut funktioniert, die, wo Leute arbeiten, die da gerne arbeiten, die das geil finden, hier dabei zu sein, wo viele Leute happy sind, dass sie die Angebote nutzen. Und das ist wahrscheinlich mein Leben für die nächsten Jahre.
Du wirkst, ich habe dich jetzt heute zum ersten Mal kennengelernt, wie so ein sehr entspannter Typ, also sehr so ruhig. Besonders gibt es irgendwie Momente, wo du richtig gestresst bist?
Ja, aber ja, nicht so klar ansteuerbar. Aber ich sage, dann bin ich immer mega gestresst, wenn das passiert. Aber es kommt mal was hoch. Ne? Also am Ende ist es halt so, wenn uns wichtige Leute verlassen wollen oder so, das klar, dann habe ich immer Sorge, dass, also ich schätze echt sehr viele Leute, die hier arbeiten und dann jemand, der dann uns verlässt, das stresst mich irgendwie, das finde ich schade, das verliert die Firma häufig an Wert indirekt, das tut mir dann auch natürlich auch weh. Aber so, sonst gibt es also Einzelmomente. Wir hatten eine Pandemie, hat schon mich einige echt ja, Momente gekostet, wo ich nicht wusste, was jetzt eigentlich zu tun ist und das sehr, sehr frei probiert habe und das sehr viel Unsicherheit gegeben hat. Aber so ansonsten so richtig krass gestresst eigentlich nicht.
Würdest du dich selbst als erfolgreich bezeichnen jetzt heute?
Bin mit mir soweit zufrieden. Also ich bin sehr super dankbar und für das, was mir in den letzten Jahren so passiert ist. Und das ist dann irgendwo auch erfolgreich, weil ich damit wirklich darauf stolz bin und das irgendwie gerne mache und das Gefühl habe, es wird auch irgendwie von zumindest den Leuten, die arbeiten, gesehen und auch man kriegt auch positives Feedback hin und wieder. Deswegen bin ich in dieser Dimension erfolgreich. Jetzt im Wettbewerb, ich meine, ich habe jetzt ja auch in meinem eigenen Podcast eigentlich jedes Mal Gäste, wo man denkt, okay, krass, das ist einfach eine ganz andere Liga. Insofern, wo ist da jetzt erfolgreich? Da bin ich wahrscheinlich im Vergleich zu den meisten nicht erfolgreich, aber dadurch, dass ich halt so mit meinem Leben ganz, ganz happy bin, ist das für mich schon Erfolg.
OMR ist ja sehr eng mit dir verbunden. Also ich meine, ihr hattet auch eine Zeit lang so ein Magazin mit deinem Namen. Und wie fandest du es im Nachhinein?
Das Magazin?
Weil du gerade so ein bisschen gelacht hast.
Ja, das Magazin, das war eine Idee vom Hamburger Abendblatt, von dem Chefredakteur Lars Heider. Und das, ich habe natürlich auch, oder tue halt vieles, um das Event nach vorne zu bringen. Und ich hätte jetzt ehrlicherweise nicht ein Magazin mit meinem Namen auf den Markt gebracht selber. Aber als der Lars das vorgeschlagen hat, habe ich gedacht, okay, das ist natürlich sehr hilfreich für so ein Festival.
Und ein bisschen geil fürs Ego ist auch, oder?
Ja, das ist schon auch cool, aber es besorgt mich eher, dass es mich erfreut. Also ich, ja, aber ich habe das damals schon gemacht mit so einem leichten Charme, ehrlicherweise. Nicht jetzt so einem totaler Ego-Sicherheit, sondern man dachte, okay, Gott, ey, wenn ich jetzt bei anderen Leuten beobachte, würde die ein Magazin mit ihrem Namen machen, fände ich das, glaube ich, nicht so geil und nicht so souverän. Gott sei Dank hat es damals auch Joko gemacht, den ich irgendwie schätze und cool finde. Und insofern hat sich mich das auch ein bisschen entspannt. Der ist natürlich auf viel größerer Ebene. Das war ja hier auch nur in Hamburg und nicht national. Ja, also ich tue natürlich alles, was geht, irgendwie um das Festival zu stärken. Aber so richtig, dass ich jetzt sage, das ist irgendwie wichtig für mich, das nicht. Und es ist auch vor allen Dingen mein Job, mich hier mehr überflüssig zu machen. Also wird man in den nächsten Jahren, denke ich, auch noch weiter sehen. Beim Festival, die wichtigste Präsentation, die wir in den letzten Jahren immer halten oder die wir da auch als Team erarbeiten, die hält jetzt mein Kollege Roland seit letztem Jahr. Ja,
das wäre auch eigentlich meine so abschließend ein bisschen meine Frage, weil OMR so eng mit dir verknüpft ist. Wie schafft man es dann, clean rauszugehen? Und weil irgendwann willst du
ja wahrscheinlich rausgehen. Ich will ja gar nicht rausgehen.
Oder nicht rausgehen, aber sagen wir mal, du willst jetzt ein Jahr Auszeit nehmen oder sowas.
Ja.
Könntest du es machen oder würdest du sagen, dass die Marke ist einfach noch zu eng mit Philipp Westermeier verbunden und es geht einfach nicht?
Ich glaube, es ginge schon. Also jetzt nicht, dass ich nie wieder eine Frage beantworte und nie wieder mich hier irgendwie drum kümmern. Das natürlich nicht. Aber dass ich jetzt so als Person auf der Bühne aktiv sein muss, das ist nicht mehr unbedingt nötig. Also das macht ja das Roland im kommenden Jahr wird auch die Bühnenmoderation, macht jetzt Kai Pflaume, macht Steven Gätchen, Profis, große Namen, die es geil machen. Meine Kollegin Heidi wird in der Bühnenmoderationsrolle reinwachsen. Das fängt jetzt im Mai an. Also da kann ich schon überall auch gut weg und gut, der OMR-Podcast ist noch eng mit mir verbunden. Das ist auch gar nicht so einfach, weil es ein spezielles Produkt ist, so ein Podcast. Aber von anderen Dingen her, das geht total, dass ich da im Hintergrund ein bisschen mit den Leuten rede oder da meine Meinung sage, aber dass ich jetzt nicht da überall präsent sein muss. Das ist eigentlich leichter möglich, als es, glaube ich, viele denken. Ausgenommen vielleicht mal den OMR-Podcast.
Aber der macht ja auch Spaß, oder? So mit coolen Leute zu treffen.
Absolut, macht total Spaß. Jetzt auch nicht 100 Folgen im Jahr. Also es ist, irgendwo ist schon jede einzelne Folge auch Spaß, aber die Summe ist auch anstrengend und irgendwie nimmt natürlich Zeit weg von anderen Themen. Und ich würde sicherlich gerne irgendwie mal 30 Folgen oder 40 Folgen jemand anderen geben, aber das ist noch ein Prozess, da hinzufinden, jemanden zu finden, dann ein Setup zu haben, wie das am besten geht.
Letzte Frage, so in 10 Jahren, was machst du oder wo siehst du dich? Kann auch ein Urlaubsort sein.
Also ich werde wahrscheinlich noch viel in Hamburg und oder auch zu meinem New York sein. Das ist ja so für mich jetzt einfach wichtige Orte geworden. Ich denke schon, dass man noch OMR machen kann in irgendeiner Form. Und wenn bis dahin keine absurden Angebote kommen, würde ich auch eigentlich annehmen, dass ich es mache. Glaube ich, ja. Also es mag sein, dass ich auch mal dann wirklich ein Jahr Auszeit hinbekomme und dann genau 10 Jahren vielleicht irgendwo in den USA bin mit Familie und da ein bisschen Auszeit mache. Aber eigentlich so vom Grundsetup her habe ich ein, finde ich, sehr, sehr gutes Leben und versuche das zu genießen. Und ich glaube, es kann auch noch 10 Jahre halten. Also ich hoffe es. Und ich sehe auch, es gibt so Leute in meinem Space in den USA, die ich viel angucke. Jetzt ein Scott Galloway, ein Gary Vaynerchuk, also alle Arten von so Digital-Veranstaltern und Content-Producern im weitesten Sinne, die jetzt kein Vorbild sind, aber wo ich sage, die sind jetzt alle irgendwie Mitte 50 und die werden da akzeptiert, das geht. Also auch die Digitalwirtschaft wird ja in Sommer älter, also man muss jetzt nicht mehr unbedingt Mitte 20 sein, um digital zu verstehen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir hier wahrscheinlich immer noch umsetzen können.
Dann abschließend noch, wenn du gesagt hast, du hast ja früher irgendwie SEO erkannt, das Internet sozusagen, SchülerVZ, als es da gerade kam und irgendwie die Möglichkeit gesehen, wenn du jetzt heute 20, Mitte 20 wärst, was denkst du, wo muss man jetzt drauf gehen?
Ja, ist total gute Frage. Werde ich auch häufig gefragt von Freunden oder von auch Kollegen hier aus dem Team, die irgendwas machen wollen. Natürlich ist es so die einfache Antwort, ja, KI. Aber das ist halt keine einfache Antwort, weil in der KI-Welt, da kann man nicht mehr so eben eintreten, wie damals mit SEO. Und da konnte ich abends nach der Arbeit mit Tobias irgendwelche Seiten ins Netz stellen und dann sofort loslegen. In KI geht das nicht. Das ist ja viel komplexer, das ist sehr technisch. Da sind die Eintrittsbarrieren viel höher. Deswegen, also ich glaube, spannende Varianten sind halt, also was jetzt der Chris mit Tim Melzer macht, habe ich gerade beschrieben, das ist super clever. So mit Influencern zu partnern, denen zu helfen, zu gucken, wo sind gerade Reichweiten, was kann ich mit den Reichweiten machen. Denn eins ist ja klar, für eine Firma brauchst du immer Aufmerksamkeit. Und damit irgendwie was zu probieren, also es gibt viele, viele opportunistische Sachen. Ne? Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen einen Podcast aufgenommen mit den Ehrlich Brothers.
Mhm. Die Zauberer, ja.
Eine Zauberer. Ja. Und die haben mir erzählt, dass sie eine US-Tournee machen wollen und da jetzt gerade überlegen, wie sie es am besten machen. Habe ich so gedacht, witzig, wenn ich jetzt irgendwie Mitte 20 wäre und wäre halt ohnehin so US-affin, wie ich es damals ja auch war, und ich hätte davon gehört, hätte ich versucht, derjenige zu sein, der das für die organisiert. Und gesagt, weißt du was, gib mir doch irgendwie ein paar Prozent ab. Wir gehen jetzt gemeinsam hier auf Suche. Ich mache das alles für euch. Ihr macht die Zauberei auf der Bühne und ich kümmere mich jetzt um die richtigen Venues und ich kümmere mich jetzt darum, dass es da voll wird und dass da der Merchandise verkauft wird und dass ihr einen Ticketshop habt und was alles man braucht. Mache ich jetzt. Und dann wäre ich vielleicht mit denen irgendwie so in so eine Selbstständigkeit reingerutscht. Also man muss da sehr opportunistisch, glaube ich, gucken, was es gerade ist. Und es war damals halt SEO, das ist vorbei, das Fenster ist zu. Und die ganz großen Hype-Themen sind aus meiner Sicht keine großen Fenster. Aber Chancen gibt es, glaube ich, immer.
Dann danke, Philipp, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war unser Interview mit OMR-Chef Philipp Westermeier. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt Business Class auch auf Instagram und abonniert unseren kostenlosen Newsletter. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.